herzlich willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You. In der heutigen Episode begrüße ich Carina Dell, eine liebe Freundin, Trainerkollegin und zukünftige Bikini-Athletin. Carina wird uns erzählen, wie sie zum Kraftsport gekommen ist, welche Hindernisse sie zu überwinden hatte und wie es aussieht mit ihrer Karriere als Wettkampfcoach und Wettkampfathletin. Ich freue mich auf eine schöne Episode mit Carina. Es folgt Werbung.
Auf der Suche nach Unterstützung zur Gewichtsreduktion setzen Abnehmwillige auf den Einsatz von Nahrungsergänzungen, sogenannten Fettburnern oder Diäthelfern. Seriöse Anbieter auf diesem Sektor klären potenzielle Verwender klar darüber auf, dass es sich dabei keinesfalls um ein Wundermittel handeln kann. Jeder noch so gut konzipierte Diäthelfer kann bestenfalls ergänzend wirken, um Abnehmerfolge nochmals zu beschleunigen. In jedem Fall hat erfolgreiches und dauerhaftes Abnehmen mit einer Veränderung des Lebensstils zu tun. Es geht darum, Fehler in der Ernährung zu beheben und sich insgesamt mehr zu bewegen. Wer dies verinnerlicht und auch umgesetzt hat, kann von der Verwendung eines Fettburners zusätzlich profitieren. Leider setzen sich die meisten Fettburner aus einer hohen Konzentration mehrerer sogenannter Stimulantien zusammen. Diese Substanzen stimulieren das sympathische Nervensystem und lösen dadurch eine stressähnliche Reaktion im Körper aus, mit der Folge, dass Energie freigesetzt wird und Appetit in den Hintergrund rückt. Eingenommen von sensiblen Personen, in zu hoher Menge oder zur falschen Zeit können derartige Produkte leider auch Nebenerscheinungen wie Unruhe, Schlaflosigkeit bis hin zu Angststörungen fördern. Mit HBN FireUp haben wir einen hocheffektiven Diäthelfer konzipiert, der beinahe gänzlich auf den Einsatz von Stimulantien verzichtet und stattdessen auf natürliche pflanzliche Extrakte setzt, die allesamt eine verbesserte Fettverbrennung im Rahmen einer kalorienreduzierten Diät mit ausreichend Bewegung dienen können. Nähere Informationen finden Interessierte unter www.hbn-supplements.de.
Werbung Ende. Also willkommen zurück bei Stronger Than You Podcast. Heute mit der reizenden Carina Dell, wie im Intro bereits angekündigt. Carina ist auch Athletin im Team Stronger Than You und peilt jetzt dann für das Jahr exakt im Frühjahr, um es genauer zu sagen, die erste Saison, ihre erste Wettkampfteilnahme an. Also wir gehen ja davon aus, dass es gleich mehrere werden. Herzlich willkommen an einem schönen Montagmorgen im trüben November, Carina.
Hallöchen, ich freue mich, da zu sein.
Ja, der eine oder die eine oder andere kennen dich ja schon auch von Instagram. Es ist ja jetzt auch wirklich kein Geheimnis mehr, dass du auch Wettkampfathletin bist, die von mir betreut wird und du natürlich auch sehr aktiv im Team bist. Des Weiteren befindest du dich ja im Mentoring auch, wo es darum geht, dich auch an das Coaching noch mehr heranzuführen, also ohne das, was du schon machst. Es sind viele Sachen mit einmal, gell, die wir davor haben.
Ja, da haben wir uns echt einiges vorgenommen. Aber zu wenig wäre ja auch langweilig.
Ja, das stimmt. Du zählst ja auch zu denjenigen, Carina, wenigen, die, bevor sie einen eigenen Wettkampf gemacht haben, jetzt schon ganz akut und intensiv in der Wettkampfbetreuung mit dabei waren und Eindrücke sammeln konnten. Wie war das denn so für dich, wenn wir mal anfangen mit Österreich? Was war denn das so für ein Gefühl?
Ja, überwältigend. Ich meine, es ist auch, vor allem in Österreich, war es ja direkt eine Riesenaufgabe. Ich sollte ja die Mädels schminken. Und ich hatte ja vorher überhaupt keinen Bezug zum Bodybuilding oder Wettkämpfen. Ich wusste überhaupt nicht, wie das abläuft und wie das aussieht, das Ganze. Und da war es ja auch so, dass wir relativ früh anfangen mussten und ich glaube um 6. Und dann gab es doch schon die ersten Panikattacken, weil ich ja erstmal die Base geschminkt habe, in Anführungszeichen. Und ja, wie gesagt, ich habe ja noch nie vorher Bühnen-Make-up gemacht. Ich kann sehr gut schminken und ich habe auch schon für Hochzeiten geschminkt, aber Bühnen-Make-up ist ja doch nochmal was anderes. Ja, und dann gab's da ja, wie gesagt, schon die ersten Panikattacken und am Ende war ja alles gut, aber die Mädels sind ja kurz nacheinander drangekommen Und ich hatte da meinen Tunnelblick und ich glaube, ich hatte noch nie so Stress in meinem Leben. Aber es war schön. Vor allem, wenn man vorhat, sowas zu machen und wie gesagt, vorher noch keinen Bezug dazu hatte, ist es schön, das einfach mal vorher zu erleben und zu sehen, wie sowas abläuft. Und ich persönlich finde auch, dass ich mich von Mal zu Mal gesteigert habe. So nach dem ersten Mal war ich dann schon so langsam drin, wusste so, okay, wie, wo, was. Und auch mit den, soll ich das sagen, mit dem Zustand von den Athleten umzugehen, weil es ist ja viel Stress für sie und wenig Essen und alle sehr fokussiert und manchmal sind sie ja auch nicht ganz sie selbst in manchen Momenten. Und ich finde, weiß ich nicht, ich habe mich von Mal zu Mal gesteigert und es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Also, du warst auf jeden Fall eine große Unterstützung, auch während den Wettkämpfen. Du warst bei drei Wettkämpfen dabei. Das war Österreich, das war in Deutschland bei der GNBF und dann auch beim Natural Olympia in Las Vegas. Speziell in Deutschland warst du eine große Entlastung für mich auch, ja, weil ich dir die eine oder andere Sache, die sehr wichtig ist, nicht nur am Rande, sondern einfach auch wirklich sehr wichtig ist oder war, übertragen konnte und du da auch immer verfügbar warst. Ne? Wobei man sich jetzt generell mal fragen muss, ne? Ich habe da gestern mal so ein Recap gemacht und hat es ja auch in meiner Episode gesagt, in dieser Einzelfolge vom vergangenen Mittwoch, die Bikini-Klassen sind schon in Österreich und in Deutschland sehr früh dran gewesen. Ja, also zu spät ist nichts. Das wissen wir beide. Aber so früh, ich meine, in Deutschland um 4 Uhr habt ihr angefangen, gell, um 4:30 Uhr mit dem Schminken.
Ja.
Und da muss ich sagen, das ist außerhalb vom Spaß, da muss man sich mal grundsätzlich was anderes überlegen. Also
Ja.
wir sind hier bei einem Beauty-Contest und speziell nochmal die Bikini-Athletin, da geht es ja um ein wirklich perfektes Make-up. Männer-Bodybuilding braucht das nicht, ja. Und sicherlich muss man irgendwo immer einen Kompromiss machen in der zeitlichen Abfolge und es ist auch gut, es zu mischen, aber dass man 8 Uhr beginnt, halte ich für völlig überzogen. Und 9 Uhr wäre auch noch in Ordnung. Ja,
Ja, absolut.
wenn du mal geguckt hast, in Walsrode war ja auch kein Aas in der Halle, ja.
Ja, es war super Morgenstimmung, sag ich mal so. Wir sind reingekommen, da haben sie ja erst noch aufgebaut und es war, weiß ich nicht, das fand ich auch ein bisschen schade, weil dieses Feeling einfach dann nicht da war, so, okay, es ist jetzt kurz vorm Wettkampf, so wie am ersten Tag halt einfach, dass da schon viele Leute sind und dass die Aufregung einfach steigt, viele Athleten, das weiß nicht, das war halt schon ein bisschen schade. Ich glaube, in Österreich haben wir ja um 10 Uhr angefangen,
Ja,
oder? Da fand ich das besser. Also das war super.
wobei man auch in Österreich sagen muss, generell könnte man das auch ein bisschen anders noch gestalten. Das ist insgesamt alles zu früh. Ja,
Ja.
in den anderen Verbänden beginnen die Shows um 14 Uhr. Kann man jetzt streiten drüber, ob eine Stunde oder 2 Stunden früher oder später, aber dieses um 8 Uhr starten, keine Zuschauer da, mit in der wichtigsten Klasse oder den wichtigsten Klassen, die Bikini-Athletinnen überhaupt, ist verbesserungswürdig, kann man überdenken. Budapest mit der EM und dann Natural Olympia hat es ja vorgemacht. Ne? Klar ist es Warten für die Athleten auch wieder etwas anderes, wenn sich zeitlich etwas verschiebt, aber der Showcharakter, und das kann man ja gar nicht genug hervorheben, der wird dabei einfach besser betont.
Ja,
Ja.
auf jeden Fall. Das
Ja.
ist mir auch bei der Olympia aufgefallen, dass einfach da auch dann die Stimmung von den Athleten anders war.
Wettkampf an sich, Karina, das war ja tatsächlich auch immer dein Wunsch, beide Ebenen auch zu betreten und zu bearbeiten, als Coach zu arbeiten, aber ja ganz offen sprechen drüber und auch Athletin zu sein. Ja, was ist denn im Moment spannender? Viel kannst du noch nicht sagen, wie es als Athletin wird, aber du hast einen Vorgeschmack gekriegt und bist jetzt selber in der Vorbereitung. Was ist spannender? Coachen oder Athlet sein?
Schwierig zu sagen. Ich meine, jetzt in der Offseason, als ich coachen durfte, war das natürlich interessanter. Aber dementsprechend ist ja auch meine eigene Aufregung gestiegen und ich saß ja selber an und dachte mir so, boah, ich will da jetzt endlich rauf. Also das ist ja absolut geil. Und jetzt halt in der Vorbereitung ist natürlich die Vorbereitung interessanter. Weil jetzt sind die Wettkämpfe halt auch einfach vorbei und jetzt bin ich einfach selber bei mir im Fokus. Und deswegen ist natürlich gerade die Wettkampfvorbereitung interessanter. Aber vorher waren es natürlich die Wettkämpfe. Weil es für mich auch eine Riesen-Challenge war. Das war ja, in Vegas war ich ja mehr oder weniger alleine vor Ort. Und es war ja eine Riesen-Challenge. Und natürlich will man dich auch stolz machen. Und ja, also ja.
Das habt ihr auf jeden Fall. Das habt ihr auf jeden Fall und du auch. Ich habe ja auch meine Erfahrungen immer sammeln müssen als Wettkampfcoach und im Allgemeinen im Personal Training und weiß, wie das bei mir damals war. Wie geht man denn mit dieser unglaublichen Informationsflut um, die man da bekommt? Du bekommst die Informationsflut von unseren oder über unsere Athleten währenddessen, was zu tun und zu machen ist, was sich auch von Wettkampf zu Wettkampf geändert hat, was du hier mit Sicherheit auch bestätigen kannst. Ob Essen, ob Piken, was auch immer. Wie geht man denn damit um? Ist man noch in der Lage, das aufzunehmen und zu sortieren und zu spiegeln, weil man hört ja auch noch vieles andere dort vor Ort.
Ich denke, wichtig ist, einfach klaren Kopf zu bewahren. Man muss halt einfach, wenn man kurz überfordert ist, einfach dreimal durchatmen, weil du bist für alle anderen verantwortlich. Alle anderen haben den Kopf einfach nicht dafür und das merkt man ja auch. Je näher der Wettkampf kommt und so, ich sag mal, verpeilter werden alle, und man muss sich das schon bewusst sein, dass man die Verantwortung trägt und klar gibt es einfach Situationen, da ist man überfordert, aber trotzdem sollte man für alle anderen die Ruhe einfach ausstrahlen, sag ich mal so. Weil wenn ich jetzt auch dann noch panisch werde, wenn sich da irgendwas ändert, ich meine, in Vegas, das war ja teilweise völlig chaotisch mit Einkaufen, weil dann hat sich ja vor Ort herausgestellt, dass wir nicht mal easy zum Supermarkt gehen können und dass das alles geplant werden musste. Aber ja, es ist wichtig einfach durchzuatmen, nachzudenken und nicht gleich panisch zu werden, auch für die Athleten.
Ja, und jetzt die Informationen an sich, die du dort gesammelt hast. Ich meine, da war ja viel Neues dabei. Wie gehst du da für dich damit um? Du lernst ja dabei auch. Also das ist das, was ich mehr meinte, ne? Wie verarbeitet man den Informationsfluss? Das ist ja Wissen.
Naja, wie verarbeite ich den? Ich nehme das halt einfach an. Ganz kurz und knapp gesagt, ich freue mich über jede Information. Ich war schon immer sehr wissbegierig und ich will auch alle Infos. Das war schon immer so. Ich habe schon immer über den Tellerrand hinausgeschaut und natürlich fällt man abends tot ins Bett und muss erstmal da alles verarbeiten. Aber ich habe das einfach angenommen und hab gelernt und es einfach dann von Mal zu Mal besser umgesetzt.
Wenn man jetzt mal guckt, du hast ja das auch immer mitbekommen, wie sich das, ich hatte es ja vorhin erwähnt, auch von Wettkampf zu Wettkampf bei den einzelnen Athletinnen und Athleten geändert hat. Du, dadurch, dass du dabei warst, hast du es ja auch mitbekommen. Da sieht man natürlich auch, dass das ständig im Fluss ist, so ein System, ja. Also ich nenne es immer selbstlernend, immer gucken und immer genau beobachten. Für dich hast du da schon auch deinen Blick jetzt schärfen können mit diesen Infos im Background, was wir anders gemacht haben und was das verändert hat, was das bewirkt hat auch bei den Athleten.
Ja, auf jeden Fall. Nicht nur natürlich körperlich und also an der Form von den Athleten,
Die Optik,
sondern
ne?
alle, genau, nicht nur die Optik, sondern alles drumherum. Also ich habe das auf jeden Fall mir immer natürlich angeguckt und gemerkt und man hat halt einfach von Mal zu Mal gesehen, wie sich das auch gesteigert hat. Man muss sich halt da leider teilweise auch spontan anpassen. Manche Dinge hat man auch einfach dann spontan nicht in der Hand. Und dann muss man gucken. Man lernt sich ja kennen oder man lernt ja die Athleten kennen und wie sie auf gewisse Dinge reagieren. Und dann muss man halt einfach da auch handeln dementsprechend, spontan teilweise. Ja.
Ja, ich denke, das ist immer so ein wichtiger Punkt, dass man sieht, was es braucht, ja, und nicht, klar braucht es einen richtigen Kurs und eine klare Linie, aber nicht zu stur daran festhalten. Ja, das ist auch so eine Geschichte, die ich in den vergangenen Jahren gelernt habe. Also mal der Klassiker, das Salz, da war es notwendig, dort dann nicht. Dort haben wir 2 Tage das Carb-Loading machen müssen, da nur einen Tag, das hat ja alles immer seinen Grund. Ne?
Genau,
Wie
genau.
hat dich das denn formtechnisch überrascht? Du kanntest ja die Leute auch alle vorher und wie sie dann auf der Bühne standen. Ich meine, das ist ja dann nochmal ganz was anderes.
Meinst du von unseren Athleten
Ja,
jetzt?
genau, von unseren. Du hast es ja immer sehen können, wie sich's entwickelt hat. Ne?
Ja, das war ja da. Also da war ich ja absolut geflasht. Also ich nehme jetzt mal hier die Jojo als Beispiel. Also die Form von der ANBF bis zur Olympia, das war ja der absolute Wahnsinn. Ich meine, bei der ANBF fand ich sie schon bewundernswert, aber dann bei der Olympia nochmal diese Steigerung. Ich hätte nicht, also ich persönlich, wie gesagt, ich kenne mich da ja nicht so aus, aber ich hätte nicht gedacht, dass so eine Steigerung einfach möglich ist. Und das war ihre absolute Bestform und das war super.
Ja. Den Podcast mit ihr zum Saisonrecap nehme ich ja auch noch auf, weil sie ja auch schon mehrfach hier berichten durfte über ihre Entwicklung. Dir kann ich es sagen, schon mal. Zwischen ANBF und Olympia lagen 3,1 Kilo Unterschied.
Wahnsinn.
Ja.
Wahnsinn, ja.
Ja.
Und das ist echt eine ordentliche Leistung, muss man
Ja.
sagen.
Ja, also bei ihr ist ja diese absolute Besonderheit gewesen, dass die Form nicht zu früh da sein darf. Ja, also schon bin ich auch für Österreich mit einem neuen System mal bei ihr all in gegangen. Das hat für einen Sieg dort in Österreich gereicht, obwohl wir natürlich wissen, dass dort die Qualität jetzt nicht so hoch war wie bei einer deutschen oder bei einer EM. Ja, das wissen wir auch. Und das musste aber diese Bestform musste aber immer Raum für Verbesserungen lassen, weil ich wusste, bei den anderen Wettkämpfen war etwas anderes gefordert. Und das ist die gleiche Aufgabe, wie wir sie bei dir im Frühjahr haben werden. Jetzt kommen wir nämlich wirklich mal zu dir und jetzt gibt's hier mal Butter bei die Fische, wie der Hamburger sagt. Ja, das ist ja unsere gleiche Aufgabe. Ja, du wirst ja einmarschieren zur Newcomer. Dann startest du bei der Bikini Open, jeweils GNBF an diesem Wochenende. Das ist der 23., 24., 3., 23. Und am 20. Mai gehen wir mal zu einem anderen Verband und schauen mal bei einem regionalen Bewerb, wie du dich bei der NPC in Friedberg dann aufstellst auf der Bühne.
Bin ich
Ja.
schon sehr gespannt.
Ja, also ganz, ganz unterschiedliche Varianten, aber das ist so eine Zwischenstation, wo wir, ich nenne das immer mal noch eine stärkere Härte brauchen. Und dann wird das absolute Highlight für dich im kommenden Jahr die Weltmeisterschaft in Manchester sein. PNBA, INBA Global. Und da wollen wir dann eben mit einem großen Paket und mit einer super Härte dann dort auch antreten. Also dieses Steigerungspotenzial ist drin. Aber natürlich immer im Hinterkopf zu haben, auch wenn das eine oder andere mal wie eine Generalprobe aussieht, aber wir können es uns trotzdem nicht leisten, uns schlecht zu platzieren. Ist einfach so. Ich will dir da keinen Druck machen,
Nee,
aber
bloß kein Druck ausüben.
ja. Aber es ist trotzdem wichtig, eine gute Form zu bringen. Aber man muss am Anfang immer mal schauen, wenn du das erste Mal natürlich auf der Bühne stehst, wie gehst du da drauf? Ja, wie siehst du neben den anderen Konkurrenten aus? Du hast jetzt viele Wettkämpfe gesehen. Du bist in dem Bereich auch wirklich erfahren, was es angeht, Informationen zu sammeln und dir verschiedene Dinge von den Wettkämpfen anzuschauen und auch die Athletinnen. Und jetzt mal ganz realistisch, wie schätzt du denn das Niveau in der Bikini-Klasse ein? Fangen wir mal mit Österreich an. Wie würdest du es da sehen?
Jetzt im Rückblick, meinst du?
Im Rückblick, ja.
Puh, schwierig, weil in Österreich war ja von allem was dabei. Ich sag mal von ganz hart bis weich. aber ja, ich meine, ist das von, weiß ich nicht, von Wettkampf zu Wettkampf war ja immer was anderes gefragt. Und das Feld, ich meine vor allem in der Bikini Open war sehr, sehr stark teilweise.
In der Kleinen.
Ja,
Ja.
also wirklich sehr, sehr stark. Da sind wir ja nebeneinander gestanden und haben gesagt so, boah, Lecco mio, ist das ein starkes Feld. Aber wie gesagt, es war ja von wirklich ganz hart bis weich alles dabei. Und man hat ja, ich meine, man kann ja nicht sagen, man bringt ja seine Bestform einfach an dem Tag hin. Und den Rest hat man ja absolut nicht in der Hand.
Doch, das kann man sagen, da widerspreche ich dir. Da widerspreche ich dir, das kann man sagen, dass man die Bestform hinbringt. Das kann man. Also
Ja,
das
das
ist,
sag ich ja, das sag ich ja. Man bringt seine Bestform hin, aber den Rest, meine ich, den hat man ja nicht in der Hand. Das ist ja von den Juroren die Entscheidung dann. Teilweise kann man sie nachvollziehen, teilweise natürlich nicht. Aber das Niveau war teilweise schon sehr, wo ich mir dachte, puh. Also keine Ahnung, wie es im Frühjahr wird. Aber jetzt die letzten Wettkämpfe, da war schon sehr, sehr stark, muss man sagen.
Also ich habe, ich gebe dir recht, dass zum Beispiel in Österreich und dann auch in Deutschland bei der GmbF das Niveau teilweise hoch war, wobei sich das zum Beispiel bei mir in Österreich jeweils auf die Top 3 in den jeweiligen Klassen begrenzt hat und in Deutschland waren es die Top 5. Ich nenne das jetzt mal so regionales Landesniveau. Ja, ist ja also eine deutsche Meisterschaft mit 350 oder 330 Athleten, wie es jetzt bei der GmbF war. Das ist schon ein großer Wettkampf. Ja, aber Ad1, die Klassen sind nicht mehr so zahlreich besetzt in der Bikini wie früher. Es gibt eine deutliche Abwanderung zu anderen Verbänden. Es hängt auch mit dem Niveau zusammen. Auf Landesebene, Bundesebene, wenn man es mal so sagt, weil einfach in Deutschland zum Beispiel die ersten fünf nur sehr, sehr stark sind und in Österreich sind es nur die ersten drei. Ich finde, dann flacht es ganz schön ab. Ja, also alle Athletinnen geben ihr Bestes in der Bikini-Klasse. Wir reden jetzt über die Bikini. Das muss man einfach auch mal sagen. Das sind wunderschöne Athleten, das sind tolle Athleten, die sich lange darauf vorbereiten, die Athletinnen. Und ich finde es klasse, aber man muss sagen, wie ist die Konkurrenz in der Bewertung. Entscheidend ist ja immer das, was bewertet wird. Und man hat es gerade in der Bikini Open Tall gesehen in Deutschland. Da hat es die Gesamtsiegerin nicht einmal bis ins Finale geschafft von Österreich. Ja. Und das ist kann eine Formschwäche sein, aber zeigt eben auch unter anderem, wie stark das voneinander abweicht. Und das bringt mich eben wieder zu meiner Kernaussage, was nicht nur ich so sehe, sondern eben auch viele Coaches, ob weiblicher oder männlicher Natur, Bikini-Klasse ist und bleibt immer Lotterie, weil man nie genau weiß, was gefragt wird. Ja.
Richtig. Das war mir vorher halt auch nicht so bewusst. Ich dachte halt immer, wie gesagt, ich habe ja vorher mit Wettkämpfen überhaupt nichts am Hut gehabt. Ich dachte immer, ja gut, das ist wie im Bodybuilding so oder bei den Bodybuildern. Der die krasseste Form hat, der gewinnt halt, ne? Und so dachte ich, wäre es in der Bikini-Klasse auch. Aber das jetzt mal mitzuerleben, war halt auch mal sehr interessant, weil wie du sagst du immer, es ist ein Beauty-Contest teilweise auch. Und deswegen halt die Aussage, ja, du bringst deine Bestform hin, aber den Rest hat man auch einfach nicht in der Hand.
Nee, hast du auch nicht. Wenn du, wenn du dir jetzt mal Deutschland anschaust, die Entscheidung nee, vorhin habe ich das war ein Fehler, was ich vorhin gesagt habe. Die Short habe ich gemeint, vorhin Gesamtsiegerin in Deutschland. In Österreich hat es nicht mal in die Short ins Finale geschafft. So, und jetzt zur Tall, Bikini Tall. Weil wir es vorhin hatten mit Jojo, Platz 2, lässt sich jetzt auch nicht so erklären, gell? Ne? Also können wir ruhig mal offen sprechen. Geht nicht um die andere Athletin, geht um die Jurybewertung hier. Ne? Ja. Also.
Meine, wie gesagt, ich kenne ja die andere Athletin noch nicht oder generell, ich kenne ja die Athleten nicht. Ich habe ja das sowieso alles nur so betrachtet, also wie die Jury sozusagen, ohne irgendwelche Vorurteile oder sonst was. Aber das war für mich absolut, die Entscheidung war nicht nachvollziehbar für mich. Also da war die Johanna in Bezug auf Form und Bühnenpräsenz einfach Platz 1. Kann man nicht anders sagen, das weiß ich nicht, wieso und weshalb.
Also ich sehe bei der ganzen Geschichte ja tatsächlich immer ein bisschen Glück gehört auch dazu. Und was man, das wissen wir auch über die Jahre und ich speziell, was man eben wirklich nicht ausschließen kann. Wobei man dazu sagen muss, beim einen ist es so und beim anderen so. Es gibt schon so bestimmte, vorsichtig formuliert, Seilschaften auch in den Verbänden. Ja, und da ist, was ich so mitbekomme, kein Verband, wenn es jetzt um Bundes- oder Landesebene geht, frei davon. Ja? Wenn es international wird, sieht es mal ganz anders aus. Ja? Und das hat man dann gesehen, dann kommen wir jetzt zum nächsten Step bei der Europameisterschaft. Da hast du es dann eben auch wirklich gesehen und da waren nochmal Riesenunterschiede und nochmal eine Steigerung zum Natural Olympia auch. Ne? Ja, weil du es vorhin auch angesprochen hast, Präsenz, Posing, Bühnen, Präsentation. Du kannst das ja jetzt als Athletin, die gerade auf Kurs ist, auf der Reise zur Bühne, du kannst es ja auch nochmal aus einer ganz anderen Sicht dann sicherlich unseren Hörern und Hörern wiedergeben, wie wichtig ist denn die Präsentation? Hat es die Bedeutung?
Es hat also für mich auch am meisten fast Bedeutung, weil wenn du das, was du dir erarbeitet hast, nicht richtig präsentieren kannst, ja, hast du halt ein Problem, ne? Es sieht halt einfach schlecht aus. Präsentation ist wirklich das A und O und ich kann es nur jedem ans Herz legen. Ich habe das auch unterschätzt, das einfach jeden Tag, wenn möglich, zu üben. Wirklich, ich mache es auch fast jeden Tag, wie es mir halt möglich ist, natürlich arbeitstechnisch. Aber ich habe das auch selbst sehr unterschätzt. Und ich finde vor allem bei der Jojo sieht man, oder auch bei der Vanessa, die ja auch total abgeliefert hat, die Präsenz. Und auch jetzt international, im Gegensatz zu allen anderen, hatten wir die beste Präsenz, muss ich sagen. Wirklich die Bühnenpräsenz. Vom T-Walk oder I-Walk bis hin einfach zu den Grundposen, wirklich, es war mit am besten. Und es ist ultra wichtig, weil du das einfach, was du dir erarbeitet hast, auch gut präsentieren können musst.
Da gibt es eben halt auch die großen Unterschiede. Genau wie in der Form. Man muss aber noch mal ganz klar dazu sagen, am Ende des Tages entscheidet auf der Bühne wirklich die Form. Auch bei den Bikini-Athletinnen, da war jetzt mal völlig unabhängig davon, ob man jetzt die Entscheidung dann nachvollziehen kann. Weil ich bin grundsätzlich der Auffassung, bis auf den Bereich NPC und IFBB sollten alle Verbände sämtlichst mal darüber nachdenken, die Bewertungskriterien in der Bikini-Klasse zu überarbeiten und zu straffen.
Finde
Ja.
ich auch, weil man ganz genau weiß, wie viel dieses Posing, was das auch an Arbeit in Anspruch nimmt. Und wenn ich dann sehe, okay, sie hat zwar eine geile Form, eine super geile Form, aber hat überhaupt nichts an der Präsentation gemacht,
Ja.
dann war das für mich nicht genug Arbeit geleistet. Ist halt
Ja.
einfach so. Weil dann steht die andere daneben, hat vielleicht nicht so eine gute Form wie sie, aber die Präsenz war super und das sieht man, okay, die hat in allen Bereichen was gemacht und nicht nur in einem Bereich. Und ich finde, sollte man es auch mal betrachten.
Ja, diese Geschichte dann wirklich auch, und das immer wieder beim Show-Aspekt, ich habe das in den letzten Episoden auch immer wieder gesagt, diese Elemente aus dem vom Show-Aspekt, die sind eben so wichtig hierbei. Und Du hast nicht so viel, was du vergleichen kannst. Die Frauen sind alle wunderschön, die da oben stehen. Sie sind toll zurechtgemacht, sie haben schöne Haare, Make-up etc., tolle Bikinis, irrsinnig viel Geld für alles ausgegeben. Weißt du, da fallen die Bewertungskriterien schon schwer. Also, wenn ich zum Beispiel in dem Jury-Feedback dann höre, weil jemand hat einen schönen Bikini gehabt, jetzt beispielsweise bei Jojo war es so, und dann empfiehlt man ihr die Farbe blau oder rot, und der Bikini hatte ja beide Elemente drin, den sie hatte, und der war wirklich schön. Da frage ich mich, wo haben die hingeguckt? Und daran sieht man eben halt auch einfach, dass zum Beispiel so ein Jury-Feedback auch nicht immer unbedingt das Nonplusultra ist. Das lässt sich auch relativ leicht erklären, und da muss ich die Jury mal in Schutz nehmen. Es ist einfach zu viel. Ja, es ist einfach zu viel, was die an einem Tag haben, und das sind Tatsachenentscheidungen, da zählt das Momentum, und ich glaube einfach nicht, dass die sich außer vielleicht an die vorsichtig Top 3 platzierten, das ist schon viel, ich will mal fast nur sagen, die Sieger und Leute, die so ein bisschen aus der Reihe fallen, dass die sich an die erinnern. Und genau aus diesem Grund müssen diese Kriterien wirklich gestrafft und überarbeitet werden. Besser scheint es mir aktuell bei NPC und dann eben mündend in der IFBB Profi League zu sein, wenn ich das so sehe. Aber DBFV hat dieselben Probleme, WFF, die NABBA, die haben dieselben Probleme, was diese Bewertungen angeht. Hier geht es jetzt nicht darum, dass der eine oder andere Athlet mit seiner Platzierung unzufrieden ist. Das meine ich damit überhaupt nicht. Das sollte man auch mit einem zweiten Platz nicht sein. Dann war es halt so an dem Tag. Weißt du, was ich meine? Ja, dann ist es halt so gewesen. Dann muss man sich auch irgendwann damit abfinden. Ja? Und da braucht man nicht lange dann darüber sich Gedanken zu machen. Das ist so abhaken, weiter geht's. Ich sehe halt nur einfach, dass man den Athletinnen und auch Athleten, die so viel dort investieren, auch finanziell und an Zeit und an Herzblut, einfach auch die Chance einer möglichst fairen Bewertung geben sollte. Ich benutze deswegen bewusst Bewertung, weil wir ja nicht Weite, Zeit, Höhe, Gewicht oder irgendwas anderes haben, Karina. Das haben wir halt nicht hier zur Bewertung. Und aus dem Grund halte ich es für elementar, dass das wirklich überdacht und überarbeitet wird. Ja, und ich habe da auch schon etwas geschrieben, was das Ganze angeht. International sehe ich es wiederum etwas anders. Ja, also PNBA, INBA macht da einen besseren Job.
Ja, das habe ich
Ja.
auch schon festgestellt, ja. Das ist mir auch schon
Ja.
aufgefallen, ja.
Und man muss sich eben dann auch nicht wundern, wenn das Niveau dann dort höher ist. Verstehst du, was ich meine? Ja. Und dann passieren eben solche Sachen dann auch nicht, dass jemand, der auf Landesebene in Deutschland oder Bundesebene gewinnt, dann dort nicht mal eine Rolle in der vorderen Platzierung spielt. Ja. Und
International fand ich, war alles immer nachvollziehbar. Also, ich meine, vor allem bei der Olympia, da haben wir ständig gefacetimed nachts.
Ja.
Und wir haben ja dann darüber gesprochen. Und alle, die wir halt, also bei denen wir gemeint haben, okay, vorne war auch vorne, war immer absolut nachvollziehbar.
Ja. Und ich denke auch, dass man da sicherlich die Zeit mal ein bisschen arbeiten lassen muss und mal gucken muss, wie das weitergeht. Ja, und ja, also international bin ich da ganz klar ein Anhänger von dem, was PNBA, INBA macht, immer in Anbetracht der Tatsache natürlich. Der Jury-Job ist nicht einfach. Ich möchte ihn nicht machen. Ich möchte ihn vor allen Dingen deshalb nicht machen, weil ich Athletinnen und Athleten am Start habe. Das ist für mich so ein Question of Honor-Ding. Ich habe darüber schon mal gesprochen. Und gerade deshalb sollte man der Jury ihre sehr, sehr anstrengende und sehr verantwortungsvolle Arbeit, die sie dort für den Athleten einige Minuten, den jeweiligen, ja, Carina, es ist immer nur ein paar Minuten haben, sollte man ihnen vielleicht ein bisschen leichter machen. Und das ist Arbeit der Verbände. Aber gut, sei es drum. Das haben wir jetzt mal auch besprochen. Und es ist ja wichtig, so eine Analyse von außen zu machen. Du warst ja niemand, der oben stand. Also fällt dir eine Analyse objektiv etwas leichter, obwohl wir natürlich, wenn wir unsere Athleten betrachten, nie 100% objektiv sein können. Ja.
Ja, das ist
Ja.
richtig. Ein bisschen Liebe spielt natürlich immer mit.
Genauso ist es. Genau so ist es. Ja, jetzt hast du in einem Zeitraum, wir haben uns wann haben wir uns kennengelernt?
Im August. Nee, warte, im Juli oder Juni? Wann war der erste Posing-Workshop?
Mit
Juni oder
der
Juli?
Christina im Juni, genau.
Genau, dann im Juni.
Genau, mit
Aber
der
die
Tina.
Zusammenarbeit ist seit August.
Ja, genau. Und mit der Tina im Juni, da haben wir uns kennengelernt und das war sozusagen spontan Trainer, Athleten, Athleten, Trainerliebe auf den ersten Blick. Ja.
Absolut.
Ja. Und bei dir habe ich sofort gedacht, wow, was für eine tolle Athletin, mit was für einem Wahnsinnspotenzial. Dann kam auch immer noch dazu, dass du wirklich so, klingt jetzt so ein bisschen banal, ist es aber gar nicht, weil ich das mit großer Wertschätzung sage, dass du so ein sehr, sehr, sehr offenes, sehr, sehr fröhliches, aufgeschlossenes Wesen hast. Und bei dir war es immer so, man konnte von Anfang an beobachten, das war so, da warst mit allem, was da kam, warst wie ein Schwamm. Das hast du immer gleich alles aufgesagt. Und sowas macht Spaß zu sehen, wenn das einer will. Jetzt, wenn du mal zurückblickst, deine ersten Eindrücke sammelst und verarbeitest, wie ist es aktuell für dich?
Immer noch überwältigend. Ich lerne ja immer noch dazu, wirklich alles, auch wenn ich mit dir im Training bin oder mal bei dir im Mentoring bin. Ich saug ja immer noch alles auf wie ein Schwamm. Ich bin ja noch lange nicht ausgelernt. Und das versuche ich auch einfach gerade alles bei mir umzusetzen, in meiner eigenen Vorbereitung. Und es ist jetzt einfach ein ganz, ganz anderes Mindset, was ich habe. Es war einfach dieses Event im Juni, war einfach life-changing für mich. Ohne Witz. Ich bin
Ja.
seitdem auch, ich bin so gewachsen, habe mich nochmal um 180 Grad gedreht. Und das sagt auch meine Familie. Also jeder, der mich halt schon länger kennt, sagt, du bist nochmal so ein Riesenstück gewachsen. Es ist unglaublich.
Ja, Ziele, ne? Ziele. Und es ist ja so, dass wir ja Stück für Stück das auch umsetzen. Manches dauert ein bisschen länger, manches geht ein bisschen schneller, ne? Aber Stück für Stück das umsetzen, was wir uns vornehmen. Und das ist ja das Allerwichtigste, das, was passiert, ne? Dass Veränderungen da sind.
Ja, und wirklich nur positive Veränderungen. Es hat noch nichts Negatives einfach erlebt. Es waren nur positive Veränderungen und das wirklich, ich bin ultra dankbar dafür.
Ja, mich freut das und ich bin sehr dankbar und sehr froh, dich auch bei uns zu haben. Ne? Wir beide haben neulich mal über dieses, ich möchte das in den kommenden Folgen etwas näher aufgreifen, weil viele wirklich Fragen, ich habe sehr viele Fragen zu diesem Thema bekommen, das nicht ohne Grund, das wissen wir ja auch, warum wir verschiedene Sachen so machen, wie wir sie machen. Und wir hatten neulich mal gesprochen darüber, was ist eigentlich das Konzept Stronger Than You? Wenn du aus deiner Sicht das mit deinen eigenen Worten mal schildern wollen würdest, wie würdest du es formulieren? Was ist das Konzept Team Stronger Than You? Wie siehst du es?
Also was mir wirklich als allererstes einfällt, ist Familie, Zusammenhalt. Also ich habe jetzt vor allem, ich meine, ich bin ja noch nicht lange dabei, ich bin erst seit August dabei. Und ich habe noch nie so viel Stärke zusammen erlebt. Wirklich. Besser kann ich es auch gar nicht sagen. Stärke, Zusammenhalt, Familie. Und ich
Ja.
fühle mich, und genauso fühle ich mich auch da drin, seit Tag 1 einfach dazugehörig
Ja.
zu sowas, zu so einem Zusammenhalt.
Ja. Also ich kann das eben auch nur bestätigen, dass ein sehr, sehr großer Zusammenhalt dabei ist. Es wird auch da keiner allein gelassen und die Fragen, die bezogen sich natürlich auch auf diese unterschiedlichen Ebenen, die ich bekommen habe. Jetzt ja nach der letzten Folge sind da welche gekommen, eben auch die Frage nach Sponsoring und Coaching, jetzt generell nach diesen Ansätzen, wie wir da rangehen. Und wir beide, wie gesagt, hatten uns ja vergangene Woche mal darüber unterhalten und die Idee ist ja gewesen, es anders zu gestalten. Gab zwei Vorbilder für mich, die es ähnlich machen. Und Ich habe gesagt, vor circa ja, fast 3 Jahren, ja, im Februar sind es 3 Jahre, lass uns das mal ganz anders machen. Lass uns mal so gestalten, das Ganze, dass man mit optimalen Bedingungen für alle Athletinnen und Athleten, und damit meine ich alles, was dazugehört, versuchen, das Bestmögliche herauszuholen. Was beinhaltet das? Das beinhaltet, dass natürlich Athleten finanziell unterstützt werden, Klammer auf, die sich das erarbeiten, Klammer zu. Das gilt ganz speziell für die Zukunft, ja. Das ist sehr wichtig, der Punkt, den wissen wir auch, warum, ja. Weil Leistung muss erstmal kommen, ja, und keine Leistung, der man hinterherlaufen muss in irgendeiner Art und Weise. Und da meine ich nur so lapidare Dinge wie steh hinter deinem Team und zeig dich damit. Ne? Das meine ich. Ja. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist auch zu sagen, ich glaube, das unterschätzen wir immer ein bisschen, deswegen kann ich es gar nicht so oft hervorheben, wie es notwendig wäre, Karina. Dieser Andockpunkt im Movement, Fitness und Wellness Club, der ist ein ganz entscheidender Faktor. Neudeutsch würde man sagen Game Changer. Dass man da immer hinkommen kann, da ist jemand, ich kann da trainieren. Okay, das ist der Teamstützpunkt. Das ist untrennbar damit verbunden. Das ist eigentlich so eine Markenachse, wie ich es nennen will, wie Stronger Than You Podcast und Human Based Nutrition, HBN. Das ist eben ein weiterer Punkt in diesem Konzept, wie wichtig und wie notwendig das ist, sehe ich immer, wenn Leute dazukommen von außen. Wir hatten jetzt das Vergnügen am Wochenende, Carina und Thomas da zu haben, deine Namensvetterin, die so schön fotografiert hat, und der Thomas, die da waren, und die sagen auch hinterher zu mir, das ist der Wahnsinn bei euch. Ja. Aber ist zum großen Teil dieser andere Punkt wichtig.
Ja,
Wo
das ist
hast du
einfach,
das?
das ist einfach das Lager, die Base.
Genau. Wo hast du denn
Einfach.
das, wo du hingehen kannst immer? Ja, einfach so. Als Athlet. Kannst zum Training kommen, wann du willst.
Und
Nicht vergessen.
da kann ich nur jetzt aus persönlicher Sicht sprechen. Ich meine, wir machen ja keine Termine oder irgendwas aus. Wir schreiben einfach und sagen, hey, ja, bist morgen da, ja, ich habe morgen frei, ja, ich komme und ich fühle mich. Ich weiß, du bist da, du schaust drüber. Und das hast du sonst nirgendwo, wirklich. Weil alle immer irgendwo verteilt sind und von Online-Coaching will ich gar nicht anfangen, was ich davon halt. Aber das hast du wirklich nirgendwo. Und kann ich nur persönlich von mir sprechen, es tut auch gut, dass mal dass der Trainer oder der Coach auch einfach mal persönlich für einen da ist und dass es dieser Ort ist, wo man einfach immer hingehen kann und man weiß, du bist da. Immer.
Dankeschön. Das hat übrigens dasselbe, was du sagst, hat die Maria gesagt, Maria Formella, unser absolutes Juniorenjuwel, das kannst du ja auch bestätigen, ne? Die hat so ganz trocken auf den Punkt gebracht, als wir darüber geredet haben. Ja, du bist halt da, Olaf. Das zählt. Ja? Und da sehe ich auch so, komm ins Training, das sage ich auch allen, die neu dazugekommen sind, komm ins Training, du brauchst nicht zu fragen, du kennst meine Uhrzeiten und kommst du. Ja, die schicke ich dir. Und dann bin ich da. Ich bin vielleicht nicht die ganze Zeit ununterbrochen für dich da, aber ich habe Zeit, dich zu begrüßen, ich habe Zeit, über die Dinge drüber zu gucken. Und jetzt sind wir mal ganz ehrlich, klar macht dieses gemeinsame Training Spaß, gemeinsam pumpen, aber da gibt es selten die Zeit dazu, dass man das wirklich gemeinsam machen kann. Ja, und ich sage mal, wir sind alle auf so einem Niveau, wo wir das jetzt nicht mehr unbedingt brauchen, dass jeder über jede einzelne Übung drüber guckt, aber wir brauchen sehr wohl, dass einer die Form anguckt und sagt mal, nee, da müssen wir das noch machen, lass uns mal da rüberschwenken und solche Dinge. Ne? Ja,
Es gibt ja
und
teilweise auch so spontane Anpassungen, die man einfach trifft, weil man, keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendeine Übung habe, die mir jetzt nicht so taugt, du siehst es und sagst, hier ist eine Alternative, probier das mal aus. Ah ja, ist besser, cool, danke.
ja.
Fertig. Ich muss nicht bis zum nächsten Formcheck oder bis zu irgendwelchen Fragen warten, sondern es sind einfach, es sind spontane Anpassungen.
Ja. Und ein weiterer Faktor, also ich hatte jetzt Faktor 1 ist natürlich auch die finanzielle Unterstützung, Faktor 2 natürlich das Studio als Andockpunkt, dann ein sehr engmaschiges Coaching, das wirst du sicherlich am allerbesten bestätigen können, dass ich das mache. Ich passe sehr, sehr engmaschig im Coaching dann auch an. Ich achte sehr genau darauf, dass wir das, was zu individualisieren ist, auch individualisiert wird und bleibt. Ne? Und es ist natürlich so, die Bikini-Athletin, da profitieren wir von Erfahrungen und den empirischen Daten. Tom wird sich jetzt wieder kaputt lachen über die Formulierung, Tom Riff, ne? Empirisch. Das ist ja jetzt der Dauerbrenner zwischen uns beiden gerade. Aber da profitieren wir auch davon. Und da werde ich natürlich bei einer Sache, die funktioniert, nicht das Training komplett neu erfinden. Ja? Es gibt schon Übungen, die überall funktionieren. Ja,
Ja.
und das ist auch Quatsch zu sagen, das ist total immer individuell nur auf dich. So ist es nicht. Es gibt individuelle Aspekte, aber es muss einen Standardrahmen geben und den hat jeder Trainer. Ja, und kein Plan kann zaubern, Intensität kann zaubern, aber kein Plan. Ja, das ist wichtig. Und der vierte wichtige Punkt, auf den ich von Anfang an Wert gelegt habe, als es war ja durchdacht, das Konzept auch so zu machen, Karina. Wie sich's mal entwickelt, wusste ich ja nicht. Und der vierte wichtige Punkt war der, ich mache die Leute alle miteinander bekannt. In anderen Teams ist es nicht so, die kennen sich untereinander kaum.
Ja.
Ja, da sehe ich in erster Linie Vorteile. Es hat auch ein paar kleine Nachteile, auf die man als Coach oder jetzt so als Teammanager, so wie ich es mal sagen, ein bisschen achten muss, ja. Aber es hatte überwiegend Vorteile, wenn die Leute sich untereinander kennen, helfen die sich und unterstützen die sich und vor allen Dingen sind auch an den Wettkämpfen füreinander da. Das haben wir gerade bei den letzten zwei Sachen gemerkt. Und
Absolut,
das ist
absolut.
für mich absolut elementar. Der Faktor ist für mich absolut elementar. Und da sehen wir eben auch, dass wir da ein schlagkräftiges Team daraus zimmern konnten. Ja, und was soll ich sagen? In diesem Jahr war unsere schlechteste Platzierung eine Finalteilnahme. Das war die schlechteste. Und jetzt die Ergebnislisten werden wir nicht sagen. Das ist ja nun mittlerweile auch bekannt, wer das verfolgt. Ich will nur ein paar Highlights mal hervorheben. Und das ist, dass wir zwei Pro-Cards geholt haben. Genauer gesagt drei, aber Vanessa hat zwei Stück, die kann sie aber nicht beide verwenden. Wir haben in den Bikini-Klassen ausschließlich Top-3-Platzierungen geholt. Ja. Und so lange wie sie bei uns waren, muss man jetzt mal dazu sagen, ne? Das konnte sich dann mal ändern. Und das zeigt eben auch, dass gerade der Bereich da gut funktioniert. Ne? Wie siehst du deine Mitbewerber im Team? Wie siehst du sie fürs Frühjahr? Du stehst ja mit deinen Teamkolleginnen, mit deinen Teamgefährtinnen ja auch oben auf der Bühne.
Ja, also ich finde es schön, dass man die Reise natürlich zusammen machen kann und ich freue mich auch, dass wir uns da gegenseitig unterstützen können und dass wir da zusammen oben stehen können. Aber es ist auch eine sehr, sehr harte Konkurrenz. Also es wird sehr, sehr spannend, glaube ich.
Ja, du hast ja mit dir, ihr könntet alle drei, die jetzt im Frühjahr in der Bikini-Klasse hochgehen, ja, ihr könntet alle drei nicht unterschiedlicher sein vom
Das ist
Typus.
richtig, aber alle
Ja.
drei absolut stark.
Ja.
Absolut stark.
Ja. Also ich muss es nochmal sagen, einfach auch, weil sie jetzt fürs Frühjahr unsere Jüngste ist mit 21, die Maria, die ist schon ein Brett, gell? Also wenn du die siehst, das ist schon der Wahnsinn. Ja, das ist schon der Wahnsinn. Und die wird sicherlich noch ein bisschen brauchen, auch was jetzt die Muskelqualität angeht, die du zum Beispiel schon hast. Ne? Und dann haben wir aber auch noch die Steffi, die wir jetzt am Wochenende gar nicht gesehen haben, aber die schon so von ihrem Auftreten einfach auch wiederum eine bloße Erscheinung ist. Gell?
Die ist hübsch ohne
Ja,
Ende.
ja,
Also.
ja. Und das sind eben die Attribute, die man in der Klasse auch wirklich braucht. Sind wir wieder bei Beauty Contest, ne? Aber wie hat's unsere Vanessa mit ihrer frechen Berliner Klappe so treffend gesagt? Tja, Wenn ich eben schon auf der Bühne mit meinen Teamkolleginnen stehe, dann verliere ich lieber gegen die als gegen eine andere.
Absolut. Besser könnte ich es gar nicht sagen. Ja, ist halt echt so. Ist halt echt so. Weil vor allem, ich sehe ja auch, wie hart sie auch arbeiten. Ich meine, wir alle arbeiten aktuell sehr hart dran. Und wenn ich es nicht meinen Teamkolleginnen gönnen, wem sonst? Also.
Ja, und wenn jemand besser ist sowieso, also ja, das sag ich auch. Also ich höre ja auch selber immer mal wieder Einschätzungen jetzt zum Beispiel über meine zurückliegenden Wettkämpfe, aber ich sehe das oft ein bisschen anders. Also der Walter Schmidt, so ein lieber Masters Athlet, auch bei mir war, der sagt dann, ja, als ich dich oben auf der Bühne gesehen habe, da dachte ich, also von 1 bis 4 ist heute alles drin. Ja, also da muss ich jetzt mal sagen, bei der WM, der dritte war in Ordnung, aber die beiden, die vor mir waren, die waren nicht in Schlagdistanz. Ne? Die waren nicht in Schlagdistanz. Das kann an einem anderen Wettkampf schon anders aussehen. Und das ist eben auch das, was man immer so in der eigenen Einschätzung ein bisschen sehen muss. Ja, wenn jemand besser ist, ist er halt besser, dann ist es halt so. Ja.
Dann ist es halt so. Hauptsache, man
Genau.
weiß für sich selbst, man hat alles gegeben und hat
Ja.
seine Bestform präsentiert. Ja.
Das sag ich immer, ja, geh mit deiner Bestform hoch, ja, und dann zeigst du dich und das Potenzial und der Raum, der ist ja dann auch immer absolut da, ja. Wenn du jetzt für dich die letzten Monate anschaust, was hat sich, du hast gesagt, bist nochmal auch offener geworden, du hast viel gelernt und aber was hat sich denn so in puncto dem, was wir am liebsten machen, verändert? Training, Ernährung und all diesen Dingen oder hat es da gar nichts gegeben, wo du sagst, ja, nicht der Rede wert?
Doch, natürlich. Ich meine, ich mache ja schon lange Kraftsport und wie gesagt, ich beschäftige mich schon lange mit Ernährung und Training. Aber wie ich schon gesagt habe, ich bin nochmal gewachsen. Ich habe mich nochmal selbst sehr gut kennengelernt, nochmal kennengelernt, zu was ich fähig bin und was ich dann doch alles kann. Und wie gesagt, jetzt der Start in die Prep war einfach ein anderes Mindset. Ich kann es dir nicht genau sagen, was sich da in meinem Kopf verändert hat, aber ich sehe die Dinge einfach auch ganz anders.
Du hast gerade gesagt, du machst schon lange Kraftsport. Du bist jetzt, dass wir dich mal vorstellen können, 25.
Nee, 26.
26,
Aber
verdammt.
danke.
Verdammt, verdammter Hack. Aber ich bin lieber ein Jahr drunter als drüber.
Ich
Ja.
auch.
Ja. Bin lieber ein Jahr drunter als drüber, das sage ich immer. Ich selber weiß ja schon auch aus unserem persönlichen freundschaftlichen Umgang miteinander. Man könnte schlicht und ergreifend auch sagen, wir sind Freunde. eine ganze Menge über dich, das hast du mir auch erzählt. Und das war ja der Weg dahin jetzt, dass du so ausbalanciert bist, der war ja auch kein leichter für dich, ne?
Nee, richtig. Also wie gesagt, Krafttraining habe ich seit, wann habe ich denn angefangen? 2014 oder 2015, so um den Dreh. Und halt auch immer ohne Plan, halt einfach so wie jeder. Und der wirkliche Plan ist halt erst, keine Ahnung, vor 2 Jahren so wirklich gekommen oder vor 3. Essen war schon immer ein sehr, sehr schwieriges Thema und deswegen habe ich mich auch irgendwann mal dazu entschieden, nachdem ich das alles überwunden habe, Ernährungsberaterin zu werden, weil wie gesagt, ich habe mich in der ganzen Zeit jetzt auch einfach anders kennengelernt und weiß jetzt damit umzugehen. Also um es mal offen zu sagen, ich war bin mal in eine Essstörung gerutscht und war schon immer davon betroffen, so leicht, aber habe das irgendwie nie so wahrgenommen, bis ich irgendwann mal so an meinem persönlichen Tiefpunkt war und das war das Binge-Eating. Aufgefallen ist es sehr, so wie es halt bei vielen war, als Corona angefangen hat und einfach so der Boden unter einem weggerissen wurde. Hat sich das sehr, sehr verschlimmert, bis ich dann letztendlich auch natürlich zur Therapie musste. Und seitdem, wie gesagt, weiß ich einfach oder habe ich eine ganz andere Einstellung zum Essen. Ich habe sehr, sehr viel zugenommen, dann wieder sehr, sehr viel abgenommen, immer wieder sehr, sehr viel zugenommen und wieder abgenommen. Und jetzt so im Nachhinein betrachtet, wie gesagt, ich habe eine ganz, ganz andere Einstellung zum Essen, zu mir selbst und weiß einfach damit umzugehen und weiß einfach, was der Körper leisten kann. Und ja,
Ja, vor allen Dingen weißt du, ja.
Krafttraining und Bodybuilding haben halt einfach sehr, sehr viel verändert, auch ins Positive.
Vor allen Dingen weißt du halt auch, wenn du so eine Situation mit einer Essstörung hattest, wie es ist, wenn man sich gegen sein Schicksal mal stemmen muss mit aller Gewalt, ne?
Und für mich jetzt auch, ich war jetzt das allererste Mal, ich meine, ich habe immer, es war ja ein Teufelskreis, vor allem beim Binge-Eating ist es ja so, du isst einfach unkontrolliert, stopfst alles in dich rein, wie wild, du bist auf Standby, du kennst dich einfach selber, du hast keine Kontrolle mehr über dich selbst und kompensierst es dann wieder an den nächsten Tagen mit wenig Essen, mit sehr viel Sport, mit ja, anderen diversen Mittelchen, Erbrechen oder sonst irgendwas, und das geht dann wieder von vorne los. Und jetzt so die Erfahrung mal gemacht zu haben, einen Aufbau zu machen, das war ja für mich früher unvorstellbar, absichtlich zuzunehmen, das war für mich lebensverändernd, weil ich habe das gemacht, ich habe gesehen, es war positiv, ich habe mich ins Positive geändert und es ist absolut nichts passiert. Nichts Schlimmes ist passiert. Aber der Weg dahin war natürlich nicht einfach.
Ja, und es ist ja auch interessant, dass man dann sieht, dass der Körper eigentlich doch normal reagiert.
Ja, er
Ja,
hat sich
ja.
nur ins Positive verändert. Wirklich nur
Ja.
ins Positive.
Was würdest du denn sagen, wenn du jetzt deinem Ich vor 5 Jahren begegnest? Was würdest du dem denn raten, so in ein paar Sätzen? Warum dein früheres Ich sofort damit beginnen sollte, nach Plan zu trainieren und sich vielleicht auch mit der Ernährung zu beschäftigen.
Naja, mit der Ernährung zu beschäftigen, das finde ich ja sowieso immer wichtig. Aber ich finde es wichtig, etwas zu haben, woran man sich festhalten kann. Und deswegen finde ich einen Trainingsplan und sowas ganz gut, progressives Training, sich einfach auch mal was zu trauen, weil ich mich ja nie getraut habe, irgendwie mal einen Schritt weiter zu gehen. Und jetzt so nach Plan, sich zu ernähren und zu trainieren, mein Gott, muss nicht jeder machen, vor allem nicht so Lifestyle-Kunden, aber so ein bisschen sollte man, also kann ich es wirklich nur jedem empfehlen, weil man einfach etwas hat, woran man sich festhält, sich immer wieder steigern kann und man auch sieht, wie man sich gesteigert hat. Genau.
Ja,
Weil so
und
planlos, wie ich das gemacht habe, ich bin einfach nur irgendwo geschwommen, so. Ich hatte keine Anhaltspunkte, wo ich gesehen habe, okay, da hast du dich gesteigert, da bist du besser geworden, stärker geworden und auch in Bezug auf Ernährung.
ich möchte dich mal in dem Zusammenhang, was wir bisher besprochen haben, das passt auch ganz gut, mit so ein paar grundsätzlichen Aussagen konfrontieren und mal deine Meinung dazu wissen für unsere Hörerinnen und Hörer. Und ich sage das immer mal jetzt so ganz pragmatisch, wie die Formulierungen auch kommen. Du kriegst das raus, was du reinsteckst.
Absolut richtig. Sogar vielleicht mehr. Du kriegst vielleicht sogar manchmal mehr raus, als du erwartet hast.
Weniger ist mehr, wenn man es mal jetzt auf Training und Ernährung bezieht.
Ernährung würde ich da aufpassen, weil manchmal zu wenig nicht ganz gut ist, aber Training auf jeden Fall. Mir bringen keine 100 Übungen auf einmal was, sondern die richtigen Übungen mit der richtigen Intensität sind key.
Das sehe ich auch so. Was ist denn für dich, deiner Meinung nach, der entscheidende Faktor? Denn du hast das ja nun im Wettkampf gut beobachten können. auch mit Athletinnen und Athleten, die genetisch vielleicht nicht diese Vorteile haben. Genetik/Talent und oder harte Arbeit, weil das ist ja ziemlich umstrittenes Thema. Und da gibt es ja die tollsten Sprüche dazu.
Was für mich der entscheidende Punkt ist,
Ja.
immer harte Arbeit. Weil ich sehe es ja bei mir, ich habe ja auch nicht die super Genetik. Aber so wie du das mal schön gesagt hast und ich das immer noch nicht vergessen kann, das ist jeden Tag mein Motivationsspruch. Du hast keine gute Genetik, das sieht man. Also da brauchen wir uns nichts vormachen, aber was man dir ansieht, ist einfach jahrelange harte Arbeit. Und das hat mir so viel gegeben, wirklich, sowas mal zu hören.
Ja, das war ja auch sehr positiv gemeint in dem Moment. Es ist ja immer besser, das auch so zu sagen, wie es ist. Ja, diese ganze Geschichte, das hat ja nichts mit deinem Aussehen zu tun. Dass du eine attraktive, tolle junge Frau bist, das ist ja ganz eine andere Geschichte. Ja, aber es geht ja immer darum, wie schätzt man so Situationen ein? Und ich bin der Meinung, als Coach muss man Athletinnen und Athleten das genauso sagen. Ja. Und aber es ist in dem Bereich tatsächlich nichts unmöglich. Und ich
Man kann so.
weiß ja, bin mit Prognosen bin ich vorsichtig. Ja, wobei ich schon mit meinen Prognosen immer ziemlich gut liege. Ja. Das haben wir ja auch jetzt in dem Wettkampfjahr gesehen, speziell in der Herbstsaison.
Ja, eigentlich sehr treffsicher.
Und ich sag dir, du wirst auf jeden Fall ein ums andere Mal in deiner ersten Saison ums Podest kämpfen. Das kann unter Umständen sogar ganz weit nach vorne gehen, weil du an den Tagen, wo noch Glück dazu kommt, weißt du, weil du zu denjenigen zählst, die sich das Letzte abverlangen. Denn nur wer sich das Letzte an Leistung abverlangt, der wird über den Durchschnitt hinauskommen. Und da wird nicht viel nützen, wenn ich mit der Megagenetik da einmarschiere. Ja. Und ich sehe das bei allen und das sind so Dinge, die man eigentlich gebetsmühlenartig wiederholen kann. Die Leute überschätzen völlig, was in 3, 4, 6 Monaten möglich ist, unterschätzen aber total, was in einem Jahr, in 13, 14 Monaten geht. Ja. Das sieht man auch. Und vor allen Dingen ich habe eben auch so die Feststellung gemacht, die Leute, die den Biss haben und haben schon ein bisschen was durchgemacht, ne? Ja, die stehen dort schon mit einem ganz anderen Mindset dann auch dahinter. Ich sag jetzt nicht, dass es immer durchgängig gut ist, ja? Was für einen Wettkampf gut ist, muss dann für das, was danach kommt oder davor ist, nicht immer unbedingt gleich gut sein. Diese Themen von der Einstellung, von der mentalen, die baggern wir ja auch oft genug alle miteinander. Und ich ja auch mit dir, ja. Und das ist, denke ich, das Wichtigste. Und da stellt sich ja nun für mich letztendlich die Frage, jetzt weißt du das in dem Wissen darum, was ich dir auch damals ja gesagt habe. Und wie hart du auch arbeitest. Und da wäre jetzt noch eine Frage aus dieser Reihe, wie wichtig du es einschätzt, für wie wichtig und für wie notwendig hältst du eigentlich diese richtige mentale Einstellung zu dem Ganzen?
Absolut zu 100% notwendig, weil wenn ich nicht zu 100% mit dem Kopf da dabei bin und dazu stehe, was ich mache, ja, wozu dann? Ich mache sowieso nur Dinge, also bei denen ich wirklich hundertprozentig dahinter stehe, und so ist es auch aktuell.
Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal angucke, unsere liebe Christina Brunauer, ja, und was die auch für ein Mindset einfach hat, ne? Wenn du dir mal anguckst, also die ist ja am Wochenende hat man es ja gesehen, wo sie noch den Posing-Workshop gegeben hat bei uns. Und du hast ihr es angesehen, dass sie fast schon auf dem Zahnfleisch geht, ne? Aber vorm Olympia jetzt, ne, weil sie voll in der mega entscheidenden Phase drin ist. Aber trotzdem Ist die mit der Einstellung da? Ist die mit dem Kopf da? Die ist hundertprozentig bei der Sache. Also ich finde solche Dinge eben auch einfach extrem bemerkenswert, dass man dann auch sagt, ja, ich bleib da dran, ja, ich bleib da dran
Wenn
und
es
ich bin.
einfach wäre, könnte es ja jeder machen. Weißt, das ist.
Oder es wäre Fußball.
Ja.
Ja. Ja. Und das ist ja genauso bei dir. Ja, du hast ja diese Einstellung und das sehe ich auch jeden Tag und ich bin ja auch der Meinung, auch wenn man jetzt mental stabil und ausbalanciert ist, darf einen trotzdem auch mal was ordentlich durchschütteln. Das darf schon passieren. Weil
Es
wenn das
muss
ein,
auch passieren. Es
ja,
muss auch mal passieren.
weil wenn du das nicht hast, dann stimmt ja auch irgendwas nicht so.
Richtig,
Ja.
richtig.
Ja. Also diese ganz so Teflon beschichteten Menschen, die sind mir immer ein bisschen unheimlich, denen so gar nichts ausmacht. Ne? Also
Ja, von
da,
denen halte ich mich auch fern.
ja, und da denke ich immer, ja, also schwierige Geschichte. Was hast du dir für den Coaching-Bereich vorgenommen? Weil das wollen natürlich auch noch viele wissen. Du bist Coach, du bist wirklich, wirklich auf dem Weg dahin, ein sehr, sehr guter Coach zu werden. Oder sagt man Coachin? Ich sage jetzt einfach Trainerin.
Coachinnen.
Nein, ich kann das ja auch sehen. Also diese fachlichen kleineren Lücken, die du da hattest, die hast du geschlossen, bist du dabei und eignest dir auch immer mehr Wissen an. Gut, dann nützen natürlich solche Sachen wie beim Wettkampf als Co mitzuarbeiten enorm. Ne? Also das ist einfach so. Ja.
Ja.
Aber was nimmst du dir vor fürs Coaching, fürs kommende Jahr 2023?
Naja, fürs kommende Jahr auf jeden Fall, da dir unter die Arme zu greifen und auch Athleten zu coachen und auch endlich mal Leute vorbereiten zu können auf Wettkämpfe. Natürlich habe ich da auch einen Anspruch an mich selbst und möchte erstmal selber meine Wettkämpfe machen, bevor ich das angehe, weil ich auch einfach die Erfahrung dahingehend brauche, um gewisse Dinge auch einfach besser nachvollziehen zu können. Und jetzt nicht einfach sagen, ja, jetzt bin ich hier, wie sagt man dazu so schön, Prep-Coach. Aber auf jeden Fall, so Richtung Herbst, dann schon selber natürlich mit dir Hand in Hand oder dich hinter mir zu wissen, da auch Athleten zu coachen. Ja, also nicht nur Lifestyle-Coaching, sondern auch Wettkampfathleten.
Also das werden wir auf jeden Fall so machen. Ja, und ich bin mir ganz sicher, dass du auch in dem Bereich einfach sehr, sehr gut einschlagen wirst. Allein deshalb, weil du die notwendige Einstellung vermitteln kannst. Und das ist ja das, was in erster Linie zählt, ne? Also die notwendige
Ja.
Einstellung zu vermitteln und an andere und das ist das, was wir auch wirklich dann brauchen. Und ja, ich komme da nochmal drauf zurück, weil ich es auch in einer der letzten Episoden hatte. Coach muss nicht gleichzeitig guter Athlet sein oder gewesen sein. Oder umgekehrt trifft das ja genauso zu. Das sind ja auch alles solche Dinge, die ja identisch sind. Ja. Und aus dem Grund sage ich immer, das darf ruhig differieren. Aber wenn es zufällig so ist, dass beides top wird und du top abschneidest und top Coach wirst, ja, warum nicht? Wir haben uns nicht beschweren drüber. Okay.
Ja, warum auch nicht, ne? Ich sag ja, so die Erfahrung möchte ich schon machen, aber wenn es dann aufs Podest geht, so sage ich auch nicht nein, ne?
Ja, genau so ist es. Ja, da wirst du wahrscheinlich im Frühjahr öfter ja sagen müssen, als du jetzt denkst. Na. Ja. Ja. Also ich bin da überzeugt davon. Ich bin überzeugt davon, das wird das Frühjahr für dich jetzt werden auch. Ne? Gesund bleiben ist aber das Allerwichtigste jetzt in der Phase. Und wir
Das
werden
sowieso, ja.
dem Körper auch immer nur das abverlangen, auch was er kann und was er in der Lage ist zu leisten. Ich bin keiner, der da sagt, da muss man immer unbedingt drüber gehen über diesen Bereich. Ja, das ist nicht notwendig. Und bei mir weißt du ja auch nicht mehr so viel wie nötig und so wenig wie möglich. Ja, auch was es angeht, solche Aspekte wie zu hungern oder irgend sowas. Also das sind ja alles Dinge, die ich ja gar nicht mag. Ne?
Richtig, das finde ich bei dir auch sehr gut. Ich fühle mich auch aktuell, ich meine, ich bin ja jetzt erst seit knapp 2 Wochen auf Diät. Also die eine Woche zähle ich jetzt nicht, weil das war ja nach Amerika. Aber ich muss jetzt schon sagen, also ich habe bei mir das nicht das Gefühl, dass ich da großartig hungern werde. Und das habe ich auch bei allen anderen gesehen. Also bei dir ist Gesundheit immer im Vordergrund. Und das sieht man auch an den Athleten, wenn sie auftreten.
Ja, also ist ja auch der gesunde, vitale Look ist eben auch etwas, was bei aller gegebenenfalls Shreddedheit in der jeweiligen Klasse verlangt wird, aber einfach auch so wichtig. Ja, das ist zum Beispiel so ein Element, das ist sehr spezifiziert in den Bewertungskriterien der Bikini-Athletin. Die sagen eben, ja, gesunder, vitaler Look, ja. Und das finde ich wirklich ganz elementar. Das finde ich wirklich ganz elementar. Und das werden wir auch bei dir auf jeden Fall erreichen. Ja. Ja.
Auf jeden Fall.
Ja, Zielgerade. Carina, ich sag herzlichen Dank, dass du das erste Mal hier Gast warst. Es wird noch weitere Male geben. Und es hat mich sehr gefreut, dass wir hier auch mal im Podcast miteinander über dich und über uns sprechen konnten. Dankeschön.
Ich danke dir. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Ja. Und da kommt auf jeden Fall noch mehr. Ja. Wenn ihr Fragen habt an Carina, wenn ihr euch für ein Coaching bei Carina interessiert, einfach mal bei Instagram reinschauen, Carina Dell Coaching. Ja, eine Website hast du nicht extra, glaube ich, bisher, ne? Genau, also dann Coaching-Anfragen über Carina Dell Coaching. Und da werdet ihr absolut fündig, wenn ihr ein wirklich strukturiertes und vernünftiges Coaching im Bereich Training, Ernährung sucht. Und wenn ihr spezielle Fragen auch habt zum Podcast oder zur Person, könnt ihr euch auch ebenfalls an Carina wenden oder an mich, olafmann.stypersonal-trainer@gmx.eu und weiterhin auch 0173 7739230 könnt ihr, wie auch in der Vergangenheit und oft genutzt, mir Sprachnachrichten oder Schreibnachrichten schicken. Ich freue mich und wir beantworten auch alles entweder direkt oder in einer neuen Episode. Und schaut in die Keynote der Episodenbeschreibung, dort findet ihr den Zugang zum HBN Shop, HBN Supplements und auch den exklusiven Code STY15, damit sparen und unser Wettkampfteam unterstützen. Und ich sage herzlichen Dank, bis bald, bleibt gesund, euer Olaf.